Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim heutigen KDZ im Dialog. Mein Name ist Caroline Mitterer und ich darf Sie heute hier durch die Diskussion begleiten. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Klimawandelanpassung. Ein wichtiges Thema, unsere Umwelt verändert sich. Wie gehen wir damit um? Und es freut mich sehr, dass ich heute einen wirklich hochkarätigen Gesprächspartner dazu einladen konnte. Simon Czarnet ist Meteorologe und Stadtklimatologe. Er ist auch Mitglied im Klimarat der Städte Linz und in Wien und Vorstandsmitglied des Climate Change Center Austria, ist Inhaber und Geschäftsführer von Wetterpark GmbH, macht meteorologische Forschung und Beratung und ist auch sehr aktiv beim Verein Klimakonkret, wo es um Beratung für Städte und Gemeinden der Klimawandelanpassung geht. Also wirklich sehr viel in diesem Thema. Und es freut mich wirklich sehr, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen.
Ja, danke vielmals. Ich freue mich auch sehr. Bin gerne der Einladung gefolgt und freue mich schon auf unser Gespräch, aber auch auf Fragen und Diskussionen mit den Zuhörern und Zuhörern.
Sehr fein, danke sehr. Worum geht es heute bei dem Podcast? Klimawandelanpassung ist ja ein Thema, das die kommunale Leistungserbringung auch deutlich verändern wird. Die Umwelt verändert sich, die Rahmenbedingungen verändern sich. Es gibt einerseits extreme Hitze, die eben nicht nur Auswirkungen auf die Gesundheit von uns allen hat, sondern eben auch Anpassungen in der Infrastruktur hier benötigt. Und zweitens massive zunehmende Umweltereignisse, wo es einfach notwendig ist, dass wir Investitionen in die Vorsorge, in die Katastrophenhilfe machen. Also hier ein riesiges Aufgabenfeld, das hier auf uns zukommt. Dementsprechend entstehen eben hohe Anforderungen an Planung, Umsetzung und Finanzierung, insbesondere auch für die Gemeinden. Und da wird es eben spannend sein, wie man die Stadt der Zukunft auch gestaltet. Und damit möchte ich dann auch gleich mit den Fragen weiter tun. Klimawandelanpassung, was ist das eigentlich konkret? Und vor allem auch, was ist die Abgrenzung zum Klimaschutz?
Als erstes muss man sagen, wir als Menschheit haben das Klima radikal geändert. Das spürt man jetzt immer mehr und sieht man immer mehr durch die ganzen Extremwetterereignisse, die man jetzt gesehen hat. Gerade jetzt im Sommer und bis heute, jeden Tag gibt es quasi neue Meldungen, wie Katastrophen oder Extremwetter sich auswirken. Diese Veränderung des Klimas, die wir jetzt insgesamt global angestoßen haben, dadurch, dass wir eben CO2 in die Atmosphäre einbringen, die wirkt sich dann lokal aus. Und diese lokalen Auswirkungen sind eben das, was ich gerade vorher gesagt habe, dass wir im Extremwetter erleben. Bei der Anpassung an Klimawandel geht es jetzt darum, dass wir uns an diese unvermeidbaren Auswirkungen, die wir dann immer mehr spüren werden, je stärker, dass sich das Klima verändert, dass wir uns an die anpassen. Da muss man auch berücksichtigen, dass es Grenzen der Anpassung gibt. Wenn wir zum Beispiel nach Griechenland schauen, wie in Thessalien jetzt mehrere Meter hoch teilweise ganze Landstriche überflutet wurden, weil so viel Regen gefallen ist, da stellt sich die Frage nicht mehr, wie groß muss der Kanal dimensioniert werden. Also da sieht man schon, die Grenzen der Anpassung sind dort bei weitem überschritten. Und das finde ich, das ist die große Herausforderung, nämlich, dass man die Klimawandelanpassung in den Bereichen macht, eben wo es unvermeidbare Auswirkungen gibt, aber wir gleichzeitig so viel Klimaschutz betreiben, dass diese Auswirkungen nicht unbeherrschbar werden. Wir wollen also das Unbeherrschbare vermeiden und das Unvermeidbare beherrschen.
Kannst du mal ein paar klassische Beispiele für Klimawandelanpassung nennen, jetzt im Vergleich zum klassischen Maßnahmen des Klimaschutzes?
Die Klimawandelanpassung ist ganz vielfältig. Klimawandelanpassung gibt es in vielen Bereichen. Man denke nur an Wildbach- und Lawinenverbauung zum Beispiel. Oder wenn es darum geht, es wird besonders heiß und Infrastruktur ist dann für das nicht mehr ausgestattet oder dafür geplant, weil sich dann Schienen verbiegen und dann der Zug nicht mehr fahren kann. Wir haben uns ganz stark auf die Bereiche Hitze, aber auch Starkregen in urbanen Gebieten oder, wenn man es weiterfasst, in bebauten Gebieten konzentriert. Also wie geht man mit Hitze in der Stadt zum Beispiel um? Wie geht man damit um, dass es untertags gefühlt besonders heiß ist oder eben in der Nacht eine Wärmeinsel gibt? Und ich denke, im Zuge unseres Gesprächs werden wir dann auch noch diesen Unterschied herausarbeiten, was da dahinter steckt. Und dann in Abgrenzung zum Klimaschutz, dort geht es ja besonders darum, dass man weniger CO2 in die Atmosphäre einbringen und dass man dadurch eben das fossile Energienutzen einschränken bzw. beenden und also kein neues CO2 mehr in die Atmosphäre bringen.
Und das wären dann so klassische Maßnahmen wie E-Autos statt Benzinautos?
Das ist ein Teil der Maßnahmen. Auch dort beim Klimaschutz ist es sehr vielfältig. Und vor allem, denke ich, ist es immer gut, wenn man einen Schritt zurückgeht und sich einmal überlegt, wie sollen denn die Strukturen aussehen, die wir für ein klimafittes oder klimaangepasstes Leben eigentlich machen wollen? Weil, wenn man nur zum Beispiel, wie du erwähnt hast, beim Auto, wenn man nur die Antriebswende betrachtet, dann greift es für mich viel zu kurz. Wir müssen eigentlich eine Mobilitätswende schaffen, weil wir auch in den Städten den Platz eben wieder für die Klimawandelanpassung brauchen. Also da sieht man schon, das greift ineinander und Klimaschutz, der Klimawandelanpassung eigentlich oder der das konterkariert ist, nicht passend oder schlecht und genauso gut umgekehrt. Eine Fehlanpassung wäre zum Beispiel, wenn wir überall Klimaanlagen, die extrem viel Energie brauchen, installieren würden.
Also da wäre die Wärmedämmung besser, die hilft sowohl im Sommer, dass es kühler bleibt, als auch im Winter, dass man weniger heizen muss.
Ja genau, und zum Beispiel auch außenliegenden Sonnenschutz zu verwenden, dass das überall eigentlich ganz normal wird. Es gibt Bundesländer, weil man halt unterschiedliche Bauordnungen haben, wo das ganz normal ist, dass man einen außenliegenden Sonnenschutz hat. Andere Bundesländer haben das nicht, dann steht der Denkmalschutz wieder entgegen. Also ich plädiere da auch ganz stark dafür, viele Sachen einmal zu hinterfragen und zu überlegen, was bedeutet das Klimawandelanpassung, nämlich zu Ende gedacht, mit vielen Schritten, die man teilweise noch gar nicht sieht. Und vor allem darum, weil ich probiere es jetzt immer so zu formulieren, wir haben etwas klimaradikal geändert, jetzt müssen wir verhältnismäßig darauf reagieren. Viele würden sagen, es ist eine radikale Reaktion, aber es kommt eben daher, weil wir das Klima so stark verändert haben.
Und wenn wir jetzt ein paar Jahre vorausdenken, wie wird sich da sozusagen die Rahmenbedingungen verändern oder in welche Richtung muss sich da dann auch ein Ort, eine Stadt weiterentwickeln, damit er angepasst ist? Ja. Quasi?
Also wenn wir es ganz kurz sagen, wir haben uns die Frage auch gestellt, schon vor ein paar Jahren gestellt, haben immer wieder darüber nachgedacht, sind draufgekommen, dass es einfach ganz wichtig ist, interdisziplinär zu arbeiten, miteinander zu arbeiten, um dann eine solche Vision zu kreieren, wie schaut die Stadt oder die Gemeinde der Zukunft aus, und haben eben darum auch den Verein Klima konkret gegründet, weil wir uns dort überlegt haben, wie passen diese ganzen Anpassungsmaßnahmen eigentlich zusammen? Wie greifen die ineinander? Wie könnte ein toller Ort ausschauen, dass man nicht immer nur sagt, na, wir dürfen keine Autos mehr haben, sondern dass man eben sagt, wie schaut es eben stattdessen aus? Was ist das Bild, das eben Freude darauf macht, klimafitte Gemeinde zu sein, miteinander zu leben, dass es eben passt, auch für die Umwelt? Und darum auf klimakonkret.at kann man sich das anschauen. Und da gibt es aber auch dann eben beschrieben 46 Maßnahmen, die man treffen könnte. Und am besten immer den passenden Mix aus Maßnahmen für den jeweiligen Ort, damit man dann eine klimafitte Gemeinde hat.
Also wir haben jetzt schon oft gesagt, Klimawandel, Anpassung und Gemeinde. Mhm. Wie stark ist das miteinander verwoben? Also welche Rolle haben quasi bei der Klimawandelanpassung der Bund, die Länder und welche in die Gemeinden? Also warum ist das gerade für Gemeinden auch so wichtig, das Thema?
Ja, weil ich denke mal, auch jetzt schon groß die Möglichkeit besteht, sobald ich ein Projekt mache in einer Gemeinde, einen Umbau mache, einen Straßenraum neu gestalte, einen Platz neu gestalte, kann ich mir sofort überlegen, auch mit den jetzigen Mitteln schon, wie mache ich den klimafit? Und also nicht nur im üblichen Verfahren und im üblichen Ablauf vorgehen, sondern gleich darüber nachdenken, was muss ich mir alles anschauen, was müsst ihr alles betrachten, damit das klappt. Und unserer Meinung nach ist das aber die Mobilität gleich einmal an erster Stelle, gemeinsam dann mit der Raum- oder Stadtplanung, je nachdem, in welcher Größenordnung das man unterwegs ist, damit es daneben auch eingebettet funktioniert in die ganze Umgebung. Nur den einzelnen Bauplatz oder den einzelnen Platz anzuschauen, finde ich zu wenig, gerade wenn man sich als Gemeinde das überlegt, weil das ja eben auch Auswirkungen hat und Interaktionen und unterschiedliche Abhängigkeiten. Und dann geht man weiter vor mit Stadtklimatologie und Landschaftsarchitektur zusammen, sich zu überlegen, wie könnte das dann aussehen und wie ist das eben dann klimafit? Und das schon mit heutigen Mitteln, wobei ich aber denke, dass die Mittel, die wir zur Verfügung haben, viel zu wenig sind, um eben diese klimafitten Gemeinden, klimafitten Städte in relativ kurzer Zeit jetzt eigentlich zu bekommen. Weil wir haben ja jetzt ja nicht Jahrzehnte oder Jahrhunderte Zeit, um uns anzupassen an den Klimawandel, weil der Klimawandel eben sehr schnell voranschreitet und wir es nicht schaffen, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Darum haben wir eigentlich eine sehr hohe Dringlichkeit bei der Anpassung an den Klimawandel. Und das ist meiner Meinung nach in großen Teilen der Bevölkerung, aber vor allem auch bei der Politik und den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern noch gar nicht verstanden, wie schnell das eigentlich gehen müsste.
Liegt es vielleicht auch daran, dass man noch kein wirkliches Bild gezeichnet hat, wie schaut unser Klima aus 2030, 2040? Also mit welchen Rahmenbedingungen haben wir dann wirklich zu kämpfen? Gibt es dann überhaupt kein Regen mehr im Sommer? Welche Temperaturen werden wir da haben? Gibt es da eine Art Forecast, was da wirklich auf uns zukommt?
Ich finde die Frage sehr interessant, vor allem weil ich habe immer wieder das Gefühl, es gibt schon sehr viele Beschreibungen, wie schaut das Klima der Zukunft aus, aber nicht nur das Klima, sondern wie wirkt sich das aus. Ich denke mir dann immer, das steht dann schön am Papier, aber es erzeugt kein Bild, keine Verbundenheit und kein Gefühl dafür. Und das wäre mir besonders wichtig, dass sich jede überlegt, und das ist auch einer meiner wichtigsten Fragen, die ich immer wieder stelle, wenn wir in der Klimaberatung angefragt sind oder wenn ich da tätig bin. Wie stellt sich jede sie persönlich vor die Betroffenheit? Wie bin ich persönlich betroffen von Klimaveränderung, vom Klimawandel in ein paar Jahren? Und wie werden es meine Kinder oder meine Kindeskinder sein? Und da ist immer wieder ganz spannend zu sehen, dass sich einige noch gar nichts dazu überlegt haben, manche schon, aber noch nicht so wirklich tiefergehend. Ganz wenige haben da ein klares Bild, und das sind aber auch meistens die am meisten aktiv sind oder die wissen, wir müssen jetzt wirklich viel verändern. Und das, wenn man dann von der wissenschaftlichen Seite daran herangeht, da gibt es auch schon gute Berichte vom Climate Change Center Austria, zum Beispiel Strukturen für ein klimafreundliches Leben, wo das eben beschrieben ist, wie wird das ausschauen, was sind die Konsequenzen, wenn es nicht so ist, und wie kann man dann schon so leben, dass man Strukturen hat, dass man dieses klimafreundliche Leben leben kann. Und da ist es für mich dann auch immer wichtig, dass man dann die richtigen Grundlagen heranzieht. Und da gibt's jetzt noch die österreichischen Klimaszenarien aus 2015, wird oft mit ÖKS 15 abgekürzt. Da gibt es Factsheets dazu, da gibt es Klimamaps dazu, da gibt es verschiedenste Arten der Aufbereitung. Und das ist sehr augenöffnend, wenn man sich das anschaut, weil da dann eben, wie du gesagt hast, da sind dann Hitzetage zum Beispiel verzeichnet und wie viele Hitzetage wird es in Zukunft geben. Die schlechte Nachricht dabei ist, dass die ÖKS 15 schon wieder relativ alt sind jetzt, weil die basieren ja auch wieder auf globalen Modellen, die noch älter sind. Darum ist die Klimawandel oder die Klimaforschungscommunity jetzt gerade dran, neue solche Forecasts und Prognosen oder eigentlich nicht Prognosen, sondern Szenarien zu erstellen. Die findet man unter klimaszenarien.at. Und da möchte ich auch alle einladen, die sich dafür interessieren, die gerne als Stakeholder mit dabei wären und Input geben wollen. Was ist für sie wichtig, was sie gerne wissen würden, dass sie sich da auf der Homepage von klimaszenarien.at einmal umschauen und uns schreiben. Das läuft dann über das Climate Change Center Austria Service Zentrum. dass Sie gerne Input geben möchten als Stakeholder aus Gemeinden, aus Städten. Was ist für Sie wichtig als Aussage und wie muss diese Aussage aufbereitet sein, damit Sie viel davon verwenden können und viel für die Planung und für die Gestaltung der Gemeinden verwenden können? Und das finde ich jetzt aber ganz ein wichtiger Punkt, dass man dann nämlich sieht, es wird Unterschiede geben zum ÖKS 15, weil andere neue globale Berechnungen da Einfluss oder Eingang finden und auch neue hochauflösende Modelle verwendet werden, um das dann für unsere Größenordnung aufzubereiten, also für die Größenordnung regional in Österreich. Und da wird es dann auch neben dem, dass bei ÖKS 15 diese Aussagen getroffen wurden, wie viele Hitzetage wird es denn, was du vorher angesprochen hast, zum Beispiel im Sommer geben, könnte es sein, dass es auch für viele Überraschungen gibt, dass es nämlich viel mehr Hitzetage sein können, weil wir probieren jetzt da im ÖKS 26 auch so Extremjahre abzubilden, also nicht nur Mittelwerte oder mittlere Szenarien zu betrachten, sondern was passiert, wenn es mal ein Jahr gibt, das extrem ist. Und könnte es dann sein, dass wir 100 Tage Hitzetage haben? Also quasi jeder Tag in den Sommermonaten, beziehungsweise wenn man Sommerhalbjahr hernimmt, circa die Hälfte, ein Hitzetag ist mit Höchsttemperaturen über 30 Grad. Und das bedeutet dann wirklich ganz eine andere Welt, in der wir leben. Weil vor ein paar Jahrzehnten noch waren Hitzetage was Seltenes. Um 1900 bis 1920 herum hat es 1911 ein Jahr gegeben, wo es mehr als drei Hitzetage hintereinander, also eine Hitzewelle gegeben hat. Und da sieht man schon, unsere Städte oder viel davon oder unsere Gemeinden wurden in Zeiten gebaut, wo eigentlich das Klima noch ganz anderes war wie heute, weil heute gibt es jedes Jahr Hitzewellen und nicht nur ein paar Tage, sondern 20 bis 40 Tage.
Ja, also über die Hitze möchte ich später auf jeden Fall noch zum Sprechen kommen. Naturgefahren sind da natürlich ganz wichtige Themen, über die wir auch noch später sprechen wollen. Bevor ich jetzt eine Fragerunde mache, würde ich gerne noch wissen, Stadtklima, was ist das eigentlich? Mhm. Was hat das quasi mit der Klimawandelanpassung zu tun? Wie definiert man das? Und welche Größen werden hier, also welche Indikatoren sind da quasi insbesondere auch für das Leben in der Stadt von Bedeutung? Es ist ja nicht nur die Temperatur. Mhm.
Da sprichst du einen sehr guten Punkt an, weil, wie wir vorher vom Klimaschutz geredet haben, da ist natürlich der wichtigste Indikator das CO2 und wie viele Tonnen CO2 werden ausgestoßen und dadurch eigentlich relativ einfach zu sagen oder zu messen, wie groß ist der Erfolg beim Klimaschutz. Bei der Klimawandelanpassung ist das viel schwieriger und viel herausfordernder, weil welche Indikatoren, welche Kennzahlen verwende ich? Für unterschiedliche Phänomene gibt es unterschiedliche Kennzahlen und dann auch nicht nur einen zum Beispiel, sondern mehrere. Und das macht es gleich ganz vielfältig und ich kann auch nicht sagen, wir haben jetzt das und das geschafft, weil es ist noch gar nicht sicher, ob das dann wirklich der Indikator ist, der aussagekräftige oder der aussagekräftigste ist. Daher ist es wichtig, dass auch darüber geforscht wird, dass man sich darüber austauscht. Wir haben gerade ein Start-Clean-Projekt dazu gemacht, was für Indikatoren sind wichtig. Und wie es halt so oft ist in der Forschung, wir sind da näher drauf gekommen, dass wir nicht über Indikatoren per se dann sprechen, sondern eigentlich eher dann sagen, was ist wichtig, dass man bei der Generierung oder beim Finden von Indikatoren beachten sollte? Und wie sollen die zusammenspielen? Was ist die Anforderung an einen Indikator, damit er aussagekräftig ist? Und das sollte dann bald einmal, wenn die Startklimaberichte veröffentlicht werden, heuer im Herbst, ist das dann auch abrufbar. Und dann kann das jeder sich durchlesen und anschauen.
Also das wäre dann zum Beispiel, also Temperatur ist sicher ein Indikator, aber auch Luftfeuchtigkeit nehme ich an, Ozonwert. Also
ja, aber da geht es dann gleich weiter. Ist der Versiegelungsgrad ein Indikator, ja oder nein? Ist es die physiologische Äquivalenttemperatur, also die PET, die gefühlte Temperatur im weitesten Sinne? Soll man das als Indikator verwenden im Zusammenspiel mit anderen Fragestellungen, weil es ist dann immer unterschiedlich. Ich müsste dann angeben, wo messe ich diese PET oder wo habe ich sie simuliert. bin ich da im Schatten gestanden oder nicht. Also da muss dann Zusatzinformation, eine Metainformation dazukommen. Das ist beim CO2-Ausstoß eben nicht so. Da sehe ich die Tonnen und das ist es dann. Und bei den anderen Indikatoren muss ich gleich dann Input und noch weitere Informationen dazu tun.
Das heißt, man sollte dann eigentlich irgendwann einmal auf jedem Platz der Stadt stehen und genau wissen, dort ja. ist die gefühlte Temperatur,
zum Beispiel,
dort ja. fühle ich mich wohl, ja. Und wo sind die Plätze, wo fühle ich mich nicht wohl, also dass
genau, man
quasi, ja. Sich dann da so weiterentwickeln kann.
Richtig, und die Herausforderung ist, das ändert sich noch im Tagesverlauf, das kommt auch noch dazu, weil der Sonnenstand unterschiedlich ist. Es ändert sich im Jahresverlauf, weil der Sonnenstand übers Jahr, den Jahresverlauf unterschiedlich ist und dadurch der Schattenwurf ein anderer. Es ist die Frage, zum Beispiel bin ich in einer Kaltluftschneise oder nicht, dann habe ich dort wieder in der Nacht Vorteile, indem, wenn kalte Luft kommt, das stärker abkühlt, wie in einem Bereich der Stadt oder des Dorfes, wo diese Kaltluft nicht hinreicht. Und dadurch gibt es da eine Vielzahl an Phänomenen und alleine, jetzt haben wir nur über die Hitze geredet, die dann eigentlich Berücksichtigung finden müssen und die es eben auch nicht einfach machen für Planende, dann genau zu sagen, was habe ich jetzt alles erfüllt oder was mache ich alles. Und darum ist es so wichtig, dann sich Gedanken darüber zu machen, klar zu werden, was möchte ich erreichen, weil es gibt auch Maßnahmen, die positiv für das eine sind, aber das Gegenteil bewirken oder eben negativ für andere Fragestellungen sind.
Das wäre zum Beispiel?
Genau, da bringe ich immer wieder gerne das Beispiel von Bäumen. Bäume werden prinzipiell als positiv betrachtet. Begrünung in der Stadt ist quasi das Allheilmittel. Das stimmt aber nicht. Kaltluft kann zum Beispiel vom Stadtrand in die Stadt hineinfließen. Wenn ich die aber zu stark aufhalte, wenn ich große Bäume habe, genau in der Höhe, wo die Kaltluft eigentlich fließen sollte, dann wird die Kaltluft recht stark abgebremst und sie kommt dann zum Beispiel nicht mehr so weit, wie wenn die Bäume nicht da wären. Und dann muss ich eben Abwägen anfangen, weil die Bäume, die bringen wieder Beschattung untertags und ein angenehmeres Wohlfühlklima untertags, weil auch eine Verdunstung stattfindet. Und wenn ich mich dann unter den Bäumen bei Sonneneinstrahlung bewegen kann, dann fühle ich mich nicht so heiß. Und dann bin ich eher im Umweltverbund unterwegs, was wieder wichtig ist für andere Fragestellungen, eben für den Klimaschutz zum Beispiel. Und dann muss ich mir aber wieder überlegen in der Stadtplanung, okay, wenn ich zum Beispiel eine Straße freilasse und dort keine Bäume pflanze, die Großkronig und Kronenschluss haben zum Beispiel, also die Großkronig werden und einen Kronenschluss haben, dann muss ich die Wege ja an einem anderen Ort zur Verfügung stellen, dass ich eben klimafit bin und dass Leute zu Fuß oder mit dem Rad im Schatten sich bewegen können. Und da geht es dann eben darum, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, wenn ich nur einen Platz dann betrachte oder einen Bauplatz betrachte, dann ist das zu kurz gegriffen. Ich muss eigentlich Relationen und Überlegungen auch für die Umgebung machen, um möglichst gut und klimafit voranzukommen.
Das heißt, in Zukunft orientieren wir uns bei der Planung an den Kaltluftschneisen und nicht mehr an den Autos.
Genau, und das ist wiederum, hat eine andere Implikation, weil also gerade in Wien, aber in Österreich insgesamt, ist ja für uns auch der Sozialstaat sehr wichtig und dass der Ausgleich und Interessensausgleich und miteinander aufeinander schauen. Und ich bin der Meinung oder ich bin überzeugt, dass die Klimakrise auch eine große Herausforderung darstellt, genau für diese Bereiche. Aber auf der anderen Seite ist auch eine riesige Chance zu zeigen, dass man mit einem sozialen Management dieser Klimakrise auch großen Erfolg haben kann. Ich denke da zum Beispiel an, man redet oft von Green Gentrification, also dass es dort, wo Stadtbegrünung stattfindet und wo man eine tolle Umgebung kreiert, dass es dort teurer wird zu mieten oder zu kaufen und dass es dadurch einen Verdrängungswettbewerb gibt. Und das Gleiche könnte passieren bei der Cold Air Gentrification, nämlich dass man dorthin ziehen will, wo diese Kaltluft durch die Stadt zieht. Und das aufzuhalten oder das abzufedern, das finde ich, das wird eine große Aufgabe für Städte und Gemeinden in der Zukunft werden, dass man also die Erfahrungen, die man bei Gentrification und Green Gentrification gemacht hat, auf das anwendet und schaut, dass dann nicht für sozial oder für wirtschaftlich schlechter gestellte Gruppen das nicht zu einer Verdrängung führt.
Ja, also das wären ganz, ganz spannende Themen. Die natürlich viele Zielkonflikte auch sozusagen haben. Ich würde jetzt den Zeitpunkt gerne nutzen und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Möglichkeit geben, hier auch mitzudiskutieren und darf Sie ganz herzlich einladen, hier Wortmeldungen abzugeben.
Ich würde gerne das fragen, und zwar, mein Name ist Christoph Ammann von E7 und mich interessiert dieses Zusammenspiel von Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Das sind ja beides sehr wichtige Themen und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Klimawandelanpassung, die ja früher nicht so stark war wie der Klimaschutz von der Bedeutung her, dass die möglicherweise den Klimaschutz sogar überflügelt, indem sie natürlich sehr unmittelbar wirkt und nicht erst in 5 oder 10 oder 20 Jahren, was mit Klimaschutz sehr viel indirekter passiert. Wie schafft man es? Also welche Instrumente sind hier zweckmäßig, um nicht dann am Schluss zu sagen, jetzt haben wir uns angepasst und der Klimaschutz, den lassen wir jetzt außen vor, weil es geht uns wieder ein bisschen besser, es ist wieder kühler, wir halten es aus in der Stadt. Ich sehe da ziemlich eine große Gefahr darin und überlege immer ganz stark, wie schafft man das, dass man da den Klimaschutz auch weiter treibt. Du hast es eh vorher gesagt, Simon, dass wir da beide Aspekte ernst nehmen müssen, was ich genauso sehe natürlich.
Was wir vorher geredet haben von den Kaltluft, also von der Kaltluft in den heißen Nächten, die ist natürlich nur relativ kalt. Die ist kälter als wie die Stadt, die sich aufgeheizt hat. Was wir vorher noch nicht besprochen haben bei den Indikatoren, waren zum Beispiel Tropennächte. Wenn ich mal über einer gewissen Temperatur bin, unter die die Nacht oder in der Nacht sich die Luft nicht mehr abkühlt, dann kann man einfach viel schlechter schlafen zum Beispiel. Und was Christoph Ammann gefragt hat oder darauf abzielt, ist natürlich, man könnte sagen, ja, ich bin eh in einer Kaltluftschneise und dann ist mir der Klimaschutz nicht so wichtig, weil ich bin da eh im Bereich, wo es kühler wird. Aber das ist natürlich sehr gefährlich, weil wenn allgemein das Temperaturniveau steigt, dann kommt zwar kältere Luft wie im anderen Teil der Stadt zu mir dann, wenn ich dann dort lüfte zum Beispiel. Aber es ist natürlich immer noch viel zu warm, wenn das Temperaturniveau eben höher ist als wie früher oder davor. Und je später wir quasi Klimaschutz wirklich ernst nehmen und betreiben, desto heißer wird's. Und das ist die große Herausforderung daran. Weil ich kann eben, und das sind auch Grenzen der Anpassung, ich kann mit der Klimawandelanpassung nicht beliebig anpassen. Die Luft ist zwar ein paar Grad kühler, vielleicht 3, 4, 5 Grad kühler, aber wenn es dann sowieso ein höheres Niveau hat, dann bringt mir das aber dann für den Nachtschlaf erst wieder nichts. Und man muss sagen, es gibt ja dann auch indirekte Effekte oder eben, wie wir es ja auch schon gehört haben, es gibt dann exponentielle Veränderungen, Kipppunkte, die überschritten werden können und die können auch lokal überschritten werden, dass zum Beispiel aber ein Wald nicht mehr so gut mit dem Klima zurechtkommt und der Wald und aber auch die Freiflächen, die sind eben das, wo dann diese Kaltluft entsteht und wenn die dann nur mal so eine große Klimafunktion haben, weil es eben insgesamt viel heißer geworden ist oder durch einen Waldbrand ein großer Teil des Waldes zum Beispiel in Schaden genommen hat, dann hat man das Problem, dass ich nur mal so viel Kaltluft habe und dann eben nicht mehr so stark abkühlen kann. Und dann habe ich wiederum also an mehreren Stellen die Problematik. Und das ist für mich das Gefährliche, dass es nämlich sehr viele Abhängigkeiten und Einflüsse gibt, die wir oft noch gar nicht so erfasst haben, wie wir vorher gesprochen haben von dem Bild, wie schaut es dann in Zukunft eigentlich aus. Man ist da immer sehr eindimensional unterwegs, sagt ja, okay, vielleicht haben wir weniger Wasser, aber was das dann bedeuten würde, dass dann zum Beispiel die Nächte nicht mehr so gut in der Kaltluftschneise abkühlen, weil ich nicht so viel Grün habe um die Stadt herum zum Beispiel. Das ist sicher etwas, was noch wenige einmal bedacht haben. Also, dass es auch indirekte Effekte gibt, die dann große Auswirkungen haben.
Aber was sind das jetzt für klassische Maßnahmen, die Städte und Gemeinden jetzt gegen Hitze machen können? Also planerisch mit Kaltluftschneisen, aber oft kann man ja die Gegebenheiten ja nicht mehr ändern. Mhm. Also welche Maßnahmen sind das, die man sonst noch jetzt aktiv setzen kann?
Also ich möchte von der größeren Flugebene auf die kleinere gehen. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich einmal Grundlagen schafft und dass man mal ein systematisches Bild seiner Gegend oder seiner Stadt hat. Und dafür ist das Mittel der Wahl, wenn es jetzt um Hitze geht, die Stadtklimaanalyse. Dass man sich also mal anschaut, mit einer Klimaanalysekarte, mit einer Betrachtung, wo sind die Kaltluftschneisen, wo sind die Kaltluftentstehungsgebiete, wo sind die Wirkgebiete, und dann aber auch mit einer sogenannten Planungshinweiskarte, wo auf einen Blick ersichtlich ist, auf was muss ich schauen, wenn ich was verändere, und dann sogar mit Szenarienkarten, in welchen Bereichen bin ich wie vom Klimawandel abhängig, wo habe ich einen starken Einfluss, wo habe ich einen weniger starken Einfluss. Und wenn ich das noch kombiniere mit Vulnerabilitäten aufgrund von soziodemografischen oder sozioökonomischen Parametern, dann kann ich prioritäre Gebiete zum Beispiel ausweisen und eben um dieses soziale Management der Klimakrise nochmal zu bemühen, dort dann Maßnahmen setzen. Und dann gehe ich einen Schritt runter und überlege mir, wenn ich dann an einem speziellen Ort bin, was habe ich da, was muss ich jetzt da beachten? Im Umland der Gemeinde oder der Stadt zum Beispiel kann es sinnvoll sein, einen Schutz von Freiflächen, von Natur zu etablieren, damit ich eben nicht weiter versiegle, nicht weiter verbaue, weil eine versiegelte Fläche produziert keine Kaltluft mehr. Wenn ich dann in der Stadt mir das anschaue, kann es sein, dass ich, wenn wir beim Thema Kaltluft zum Beispiel bleiben, wie kann ich sicherstellen, dass kalte Luft weiter durchfließen kann. Da ist es dann zum Beispiel wichtig zu wissen, ist die Kaltluft sehr hoch. In Wien, in Mariabrunn, ist sie zum Beispiel 80 Meter hoch im Schnitt. Wenn ich da jetzt ein 5 Meter hohes Gebäude dazu baue, dann werde ich nicht so ein großes Problem haben oder muss nicht so Sachen beachten, als wie wenn ich an einem Ort bin, wo die Kaltluft gerade entsteht und wo die Kaltluft überhaupt nur 5 Meter hoch wäre. Weil dort wäre das Gebäude ein Riesenhindernis, in Mariabrunn ist sie nicht so ein großes Hindernis. Da geht es dann eher wieder darum, wenn ich zusätzliche Flächen versiegle und das an vielen Orten machen, dann passiert das durch einen Summeneffekt, dass sich die kalte Luft schneller erwärmt und dann ist sie nicht mehr so gut abkühlend weiter stromabwärts. Also ich muss auch aufpassen, was ich da mache. Und wir haben dann zum Beispiel in Linz, wie wir dort die Stadtklimaanalyse gemacht haben und dann auch Empfehlungen ausgesprochen haben, auf was muss man schauen, wenn man dann Bauplätze sich betrachtet, auch ausgesprochen, welche Maßnahmen wären nicht ausreichend. Dort gibt es zum Beispiel Flächen, wo eine Dachbegrünung alleine nicht ausreichen würde, um zu gewährleisten, dass die kalte Luft nicht zu stark erwärmt wird. Und also auf so Sachen muss man dann schauen. Und dann wird es eben immer genauer, bis man dann darüber zu einem Bauplatz kommt, zum Beispiel, den man jetzt umgestalten möchte oder neu bebauen möchte. Und dann kann ich mir überlegen, was sind da die wichtigen Themen, die ich habe. Bin ich zum Beispiel in einem Bereich, wo überhaupt keine kalte Luft hinkommt, dann muss ich mir überlegen, wie überwärmt ist dort die Stadt schon, wie stark überwärme ich das Gebiet, wenn ich dazu baue. Das kann man dann mit sogenannten Mikroklimamodellen untersuchen, indem man Vorher-Nachher-Vergleich zum Beispiel macht, indem man sich anschaut, wenn ich die Umgebung und den Einfluss dieses Baufeldes auf die Umgebung im Ist-Zustand mit der Simulation betrachte und dann anschließend mit einer geplanten Bebauung, dann kann es sein, dass ich mehr Tropennächte habe, zum Beispiel in der Umgebung. Das hängt dann immer von der Dimension ab. Es ist natürlich was anderes, ob ich den Nordwestbahnhof bebaue und dort was errichte mit vielen einzelnen Gebäuden und unter einem großen Zusammen, also einem großen Ensemble, oder ob es eine einzelne Baulücke ist, die ich im Blockrand jetzt schließe und bebaue. Und das ist eben auch wichtig für die Stadtplanerinnen und Stadtplaner, dass sie da Instrumente in die Hand bekommen, um das abwägen zu können, was ist wie wichtig und wo brauche ich dann noch Expertinnen und Experten dazu, um Detailaussagen treffen zu können.
Jetzt sind wir aber wieder auf der Planerin-Ebene. Mhm. Aber was sind jetzt die konkreten Maßnahmen? Also wir sehen ja, wenn wir jetzt die Veränderungen in den Städten, also es sind ja ganz stark Baumpflanzungen, mhm. Dass man eben nach dem Schwammstadtprinzip hier agiert, kühlende Bereiche, Nebelduschen sind halt jetzt auch immer öfters sichtbar. Das heißt, wie wichtig ist es, solche Maßnahmen wirklich zu kombinieren? Mhm. Und diese Nebelduschen, Bringen die wirklich so viel oder ist das mehr Kosmetik und man fühlt sich dann nur besser?
Also um noch einmal zurückzukommen, was ist Planung und Gemeinde und Städte? Ich denke, dass es da jetzt schon gute Beispiele in Österreich gibt, wie man vorgehen kann. Da möchte ich nennen den Wiener Klimafahrplan, dann in der Stadt Linz das Klimawandelanpassungskonzept, wo es auch 30 Maßnahmen gibt, wo es auch darum geht, zum Beispiel eben für zu Fuß gehende, für Fahrräder, für Bäume mehr Platz zu schaffen, aber sich auch anzuschauen, eben als Stadt oder als Gemeinde, wo habe ich Seniorenzentren, wo habe ich Pflegeeinrichtungen, wo habe ich Krankenhäuser oder Kindergärten und Hort und Schulen, die von großer oder starker Überwärmung betroffen sind und dann Maßnahmenkataloge erarbeiten, wie gehe ich dort damit um, was verändere ich dort, wo plane ich zukünftige sozial relevante Einrichtungen, damit ich dann eben nicht an den heißesten Orten bin, wie löse ich das dann mit der Mobilität. Also ich denke mal, die Herausforderungen für Gemeinden und für Städte sind da ganz vielfältig und es gibt eben schon viele Beispiele, wie man damit umgeht. In Graz zum Beispiel das Klimainformationssystem, das dort gerade geschaffen wird, was eine umfassende Information erlaubt, um dann reagieren zu können in der Planung, in der Stadtplanung, im Zusammenspiel vieler Akteure der Stadt, um dann eben klimafitte Projekte umzusetzen. Die Frage nach den Nebelduschen und wie viel helfen denn die? Da muss man sagen, das ist eine Frage des Maßstabs oder der Maßstäblichkeit. In der Meteorologie und Klimatologie sagt man Skala dazu. Ich kann nicht erwarten, wenn ich in der Neubaugasse in Wien eine Nebeldusche aufstelle, dass es dann die ganze Neubaugasse kühl wird oder kühlt. Was man aber schon erwarten kann, ist, dass das in einem gewissen Umfeld um diese Nebeldusche dann kühler ist, sich kühler anfühlt vor allem. Einerseits, weil ich das versprühte Wasser auf der Haut spüre und wenn das kühl ist, dann kühlt das schon. Dann über die Verdunstungskälte und dann wieder, weil die Luft auch um wenige Grad abkühlen kann, wenn diese Verdunstung in der Luft stattfindet. Dazu muss es aber von den gerade herrschenden Gegebenheiten, also Wettergegebenheiten, wieder passen. Weil wenn man sich vorstellt, dass es besonders schwül gerade ist und die bringen noch mehr Feuchtigkeit ein, dann hilft die Nebeldusche dann netter. Also die Nebeldusche ist etwas, wo ich wissen muss, bei welchen Temperaturen und bei welcher Luftfeuchtigkeit setze ich sie ein, damit sie in einem relativ kleinen Bereich der Wirkung, die sie dann hat, damit ich dort dann was spüre oder vor allem gefühlt spüre.
Also das wird ein ganz spannendes Thema, dass man die Maßnahmen sehr klug einsetzt, dass das in Summe dann eigentlich erträglich wird,
richtig,
auch später in der Stadt wirklich auch zu leben.
Genau.
Also das wird spannend. Ich möchte jetzt ein bisschen von der Hitze ins andere Extrem gehen.
Okay.
Wir haben ja auch Starkregenereignisse, die natürlich ganz stark auf die kommunale Infrastruktur hier auch einwirken, ob es jetzt Wasser, ob es jetzt die Straße, der Kanal ist. Wie groß ist dieses Problem? Und wie kann man dem begegnen? Sind wir da auch auf einem guten Weg schon? Weil es gibt ja Hochwasserschutzverbauten und so weiter, da haben wir eine lange Tradition. Also wie schätzt du diesen Bereich?
Ich fange wiederum jetzt diesmal in der Stadt an und bei den versiegelten Flächen, die wir haben, die eben, oder in der Stadt oder im bebauten Gebiet, sagen wir so. Und da finde ich es eine besonders große Herausforderung, weil es aufgrund des Klimawandels und der höheren Temperaturen, die wir dadurch haben, kann die Atmosphäre viel mehr Wasser aufnehmen. Und das führt dazu, dass es viel größere Starkregenereignisse gibt. Und das wächst eben auch exponentiell. Es wird immer wieder gesagt, diese Zahl pro Grad Celsius circa um 7% kann die Luft mehr Wasser beinhalten oder mehr aufnehmen. Bei Gewittern aufgrund von nichtlinearen Effekten kann es eine Verstärkung geben, weil Wasser ist ja auch Energie. Wenn das der Wasserdampf kondensiert, gibt er Energie ab und erwärmt die Luft darum herum. Und das wiederum bewirkt, dass Gewitter intensiver werden. Und dadurch nimmt bei Gewittern pro Grad dann der Starkniederschlag um 14% sogar zu. Also das ist wirklich eine extrem starke Zunahme. Und das ist das auch, was wir sehen durch die ganzen Überschwemmungen und Hochwassersituationen, die wir heuer im Sommer erlebt haben, dass das eigentlich genau das ist, was Wissenschaft so lange vorhersagt, dass es eben immer wärmeren Atmosphäre zu viel mehr Starkniederschlag kommt.
Das heißt, die Kärntner können sich darauf einrichten, dass sie noch deutlich öfter solche starken Regenlagen haben, weil Adria tief
genau.
mehr Wasser aufnimmt.
Richtig, weil aus dem Mittelmeer, wenn sich das Mittelmeer, das war ja auch besonders stark erhitzt heuer, wenn das einfach so große Energieangebot da ist, dann haben wir auch diese Umsetzung in das, dass es mehr Niederschlag, der besonders stark ist, intensiv in kurzer Zeit, dass der fällt. Und jetzt, da sind wir wieder an dieser Gratwanderung der Grenzen der Anpassung und dem, was man eigentlich tun kann und tun muss. Wichtig ist mir da zu sagen, wir müssen das tun, was nötig ist und nicht das, was gerade machbar erscheint oder aufgrund unserer Traditionen oder aufgrund unserer Normen machbar ist. Weil diese Traditionen und Normen schauen in die Vergangenheit und dadurch, dass wir das Klima aber so stark verändert haben, kann man sich auf das nicht mehr so verlassen, weil wir eben in ganz anderes Klima kommen und dort mit anderen Starkniederschlagsszenarien konfrontiert sind.
Also in Wien sagt man ja, wir sind ja gewappnet, also Hochwasser, Donau wird uns nie treffen. Ist Starkregen trotzdem ein Thema, auch jetzt für Wien?
Genau, wir müssen da eben unterscheiden, dieses großräumige Überflutungen und Starkregen durch Gewitter, die relativ kleinräumig sind. Also das eine ist das fluviale Hochwasser und das andere das pluviale Hochwasser. Das pluviale also durch Niederschlag, durch Starkniederschlag bei Gewittern und das fluviale dadurch, dass Flüsse über die Ufer treten oder schon eben in einem großen Gebiet sehr viel Niederschlag fällt, das dann zu Hochwasser führt, weil Flüsse über die Ufer treten. Und wenn wir jetzt bei den Starkniederschlägen bleiben, durch Gewitter und durch Schauer zum Beispiel, da muss man sagen, da kann man sich sehr wohl wappnen und da sind wir noch zu wenig gut gewappnet. Auch rechtlich müssen wir uns da wappnen, also in den Bauordnungen zum Beispiel, nämlich indem, dass man sogenannte Retentionskaskaden macht, also dass es am Dach anfängt, dass man dort einmal den Starkniederschlag zurückhält und dann aber das Überschüssige nicht in den Kanal leitet oder eben nicht vorschreibt, dass das auf dem eigenen Grund versickert werden muss, sondern dass man das Wasser dann nutzt in der Allgemeinheit, auf öffentlichem Grund zum Beispiel, um dort das in eine Schwammstadt hineinzuleiten, um dann wiederum für längere Trockenphasen gewappnet zu sein, dass ich dann dort dieses Wasser eigentlich zurückhalte und gar nicht schaue, dass eigentlich gar nichts in den Kanal fließt. Jetzt müsste halt dann das auch immer gerade zum richtigen Zeitpunkt an dieses Gewitter kommen, am besten Ende des Frühjahrs, damit ihr dann über den Sommer möglichst lang Wasser habt. Das wird natürlich auch nicht immer flächendeckend so stattfinden. Drum wird es wichtig sein, dass man trotzdem genug Wasser zur Verfügung hat, vor allem Brauchwasser, um jetzt Pflanzen zu gießen und diese Begrünung in der Stadt. Und was man sich davon eben erwartet, dass sie die Stadt kühlt, um am Leben zu erhalten. Und da denke ich mir, da müssen wir schon noch viel nachdenken darüber, wie wir das organisieren und auch rechtlich organisieren, dass das eben möglich ist. Dass also Bauordnungen überarbeitet werden, dass es möglich wird, dass man von einem Privatgrundstück aufs öffentliche Grundstück das Wasser leitet. Auch, dass man Grauwasser nutzt, also Wasser, das nicht stark verschmutzt ist. Aus den Gebäuden, weil über Gebäude haben wir noch gar nicht so geredet, dass das dann auch für Pflanzengießen zum Beispiel verwendet werden kann.
Ja, ich fürchte, wir werden gar nicht alle Themen schaffen, weil es natürlich ganz, ganz viele Aufgabenfelder sind. Wir haben jetzt von vielen Dingen gehört, dass man in der Planung natürlich viel verändern kann, aber auf der anderen Seite eben auch wirklich Maßnahmen setzen muss, wie eben von Baumpflanzungen angefangen bis hin zu Renaturierungen, zu Entsiegelungen und so weiter und so fort. Das kostet natürlich auch Geld. Ist genug Geld für diese Maßnahmen da? Ist das in den Planungen vorhanden?
Also ich denke, dass so spürst oder so bekomme ich mit, dass wir eigentlich noch zu wenig Geld haben, vor allem für das, wie schnell das es funktionieren soll. Ein Teil kann sicher dadurch klappen, dass man sagt, vorhandene Projekte, Projekte, die schon in der Pipeline sind, schaut man sich noch einmal an und schaut, helfen die mit, wirklich Klimafitness zu erreichen, also dass wir unsere Städte und Gemeinden klimafit gestalten. Dadurch, dass wir aber eben schnell sein müssen, dadurch, dass der Klimawandel auf uns nicht wartet, brauchen wir eigentlich viel mehr Mittel, um das zu schaffen. Das ist für mich eine große Frage, wie das klappt, auch weil man ja Maastricht-Kriterien berücksichtigen muss, wenn man das Gesamtbudget anschaut. Und da bin ich wirklich auch gespannt auf den Finanzausgleich, was sich da tut, ob da erkannt wird, dass Klimaschutz, aber auch Klimawandelanpassung eigentlich ein Riesenthema fürs Budget ist und wie wir damit umgehen. Ich finde ja, die große Herausforderung ist ja das, dass wir dann Strukturen auch schaffen in den Städten, in den Gemeinden, aber auch für die Finanzausgleichsverhandlungen in den Ministerien, wo es eben Leute gibt, wo es Kümmerer gibt, die sich eben dann mit der Frage auseinandersetzen, die sich auch gut auskennen und auch genau wissen, wie viel Bedarf haben wir bei uns in meiner Stadt, in meiner Gemeinde für die Klimawandelanpassung. Neben dem, dass man eben Schutz vor Naturgefahren hat, auch die klimafitte Stadt, die klimafitte Gemeinde sich dazu genauso überlegt und genauso dran ist.
Und was sind es jetzt beispielsweise so für Maßnahmen, die besonders viel kosten? Für was wäre jetzt eigentlich schon möglich und passiert einfach nicht, weil das Geld nicht da ist?
Also ich möchte einmal einen neuen Gedanken einbringen, nämlich wenn es darum geht, dass wir, wie haben sich Städte und Gemeinden entwickelt und wo haben wir große Herausforderungen? Durch Versiegelung passieren große Herausforderungen. Das ist für die Hitze, aber für den Starkregen beiderseits etwas, was sehr kritisch ist und wo man dadurch dann große Kosten verursachen kann und zum Beispiel eben die Wärmeinsel verstärkt oder dass es besonders heiß sich anfühlt, wenn man dort unterwegs ist. Und da denke ich, dass es schon notwendig sein kann, um auch wieder eine Mobilität, die in einer Klimawandel angepassten Struktur funktioniert, aber auch die Klimaschutz unterstützt, also statt der kurzen Wege, Umweltverbund nutzen, dass das mit dem mit dem motorisierten Individualverkehr eigentlich nicht kompatibel ist. Und wenn wir uns jetzt Strukturen anschauen, die eben gebaut worden sind, eigentlich nur, um mit dem Auto erreichbar zu sein, da denke ich mir, da müsste man sich auch überlegen, ob man die wieder rückbauen müsste und ob man da einfach, was man immer wieder sagt, Innenverdichtung in Gemeinden, ob das nicht etwas wäre, was man eigentlich machen müsste, dass ganze Flächen, die jetzt versiegelt sind, eigentlich wieder zurückgebaut werden und man wieder die Dorfzentren stärkt oder dann auch Städte stärkt. Und dadurch erreicht, dass ich eben dann kürzere Wege habe, dass ich nicht auf fossile Energien angewiesen bin, aber auch dann gleichzeitig schaffe, dass es eben nicht so viele Bereiche versiegelt sind und dass dann die Wärmeinsel nicht so stark ist.
Also das wäre zum Beispiel das Einkaufszentrum am Rand wieder wegreißen.
Ja, zum Beispiel.
Und in die Innenstadt
ja, genau.
Wieder hineinzubringen, damit man einfach diese Wege nicht mehr hat. Oder die Straßen umzubauen, dass eben wirklich Rad- und Fußweg prioritär ist und das Auto zurückgedrängt wird. Also ja. Das sind natürlich große bauliche Maßnahmen, die natürlich dann wirklich viel Geld kosten.
Richtig, ja.
Und sicher noch zu wenig auch in den Köpfen drinnen ist, in welche Richtung das gehen soll.
Genau. Und wo man sich natürlich, wo es nicht nur dann um die bauliche Maßnahme geht, sondern auch um die rechtlichen Fragestellungen, weil da gibt es ja das besitzt ja wer das Grundstück, das Gebäude, wie besitzt wer, da müssen wir uns auch als Gesellschaft überlegen, wie passiert diese Transformation. Diese Diskussionen, die vermisse ich einfach ganz stark, dass wir uns überlegen, Wie geht man da mit Ablösezahlungen um? Weil da sind ja, da laufen Kredite, da wird erwartet, dass bestimmte Rendite gemacht wird, um die Kredite zu bedienen. Da sind Erwartungen, wirtschaftliche Erwartungen dahinter. Wie gehen wir mit denen um, damit das dann auch nicht zu wirtschaftlichen Verwerfungen führt, die dann auch wieder kontraproduktiv sein können. Nämlich, was wir gar nicht gesprochen haben, aber was dann auch wieder folgt, politische Implikationen, dass wie wählt man als Bürgerin oder als Bürger, wer ist die politische Partei, die man bevorzugt, und wenn dann solche großen klimatologischen Einflüsse da sind, einfach vom Klimawandel und von der Klimakrise, dann ist die Frage, wie entwickelt sich das politisch weiter und wie kann es dann schaffen, dass man eigentlich in einem weiterhin demokratischen Umfeld möglichst gut mit der Klimakrise zu Gang kommen. Und da finde ich, diese Transformationsdiskussion findet viel zu wenig statt. Die müssen wir uns viel intensiver führen. Dieses so weiter, wie wir es bisher gemacht haben, das können wir eben eigentlich uns nicht mehr leisten, weil das Klima sich schon so radikal zeigt, dass wir es verändert haben.
Das sind sehr klare Worte und das wird noch eine große gesellschaftspolitische Diskussion da werden. Mhm. Wir sind jetzt gerade am Ende. Ich möchte jetzt Ihnen noch einmal die Möglichkeit bitten, haben Sie noch eine Frage für uns?
Es ist das Stichwort gefallen, Schwammstadt, einige Mal. Wie wichtig ist das Konzept aus klimatologischer Sicht und welche Implikationen hat das auch auf Umsetzbarkeit, was die Finanzierung betrifft, was die Eingriffstiefe betrifft? Da ist doch einiges damit verbunden. Und gibt es dazu schon gute Beispiele, wo man sagen kann, die haben das schon umgesetzt und da kann man sich schon daran orientieren? Das würde mich ein bisschen interessieren. Dankeschön. Mhm.
Vielleicht erklärst du auch, was Schwarmstadt-Prinzip ist.
Mhm. Okay. Es geht darum, dass eben Wasser, das in der Stadt fällt, eben zum Beispiel beim Starkregen, aber auch sonst, nicht nur in den Kanal abgeleitet wird, sondern dass es vor Ort gehalten wird. Und das kann dadurch gelingen, indem man unterirdisch, also unter der Straße oder unter einem Platz, ein Reservoir schafft, wo das Wasser aufgefangen wird. Aber nicht nur einfach an ein Auffangbecken, sondern mit Substrat und mit faustgroßen Brocken zum Beispiel und Steinen, die man da hineinbringt, auch einen Wurzelraum bilden, damit Bäume gut wachsen können. Und das finde ich, das ist dann die Möglichkeit, aber dass große Wassermengen in diesem Bereich dann aufgefangen werden und dann für längere Zeit dort zur Verfügung stehen, damit eben dann die Pflanzen das Wasser haben. Und wenn man das größer denkt, dann muss man eben auch an diese Retentionskaskade denken, dass es vom Dach zum Beispiel dann dort zuerst das Wasser aufgehalten wird und dort gespeichert wird. Das, was dort überschüssig wird, ist dann in den Bereich ringt, wo ich schon eine Schwammstadt umgesetzt habe. Die kann öffentlich, aber auch privat natürlich sein. Und erst wenn das dann voll wäre oder wenn das übergeht, dann wird es in den Kanal gehen. Man muss sich da auch überlegen, wie geht man mit dem um, wenn dieser erste Schwall an Wasser kommt, der verschmutzt ist, dass der zuerst in den Kanal rinnt zum Beispiel und dann das Wasser, das dann sauberer ist, zu den Bäumen rinnt. Also da gibt es schon gute Lösungen. Und da gibt es Landschaftsarchitekten, die das können und das ist auch schon umgesetzt. Das kann man sich zum Beispiel, weil der Christoph gefragt hat, in der Seestadt Aspern anschauen. Da ist dieses duale Tiefbett, wie es heißt, schon umgesetzt. Das kann man dort anschauen. Dort wachsen auch schon Bäume. Das funktioniert dort auch schon. Ein anderes Beispiel ist Lang-Enzersdorf. Dort wurde der Hauptplatz umgestaltet. Das ist also nicht eine Straße, sondern das ist wirklich ein ganzer Platz, wo es dann eben mit Schwammstadtbereichen mehr Grün jetzt gibt, wo eine große Entsiegelung stattgefunden hat. Es gibt auch schon eigene Webseiten dazu, wo man die Schwammstadtbeispiele sich ansehen kann. Das kommt jetzt immer mehr in Linz zum Beispiel, in der Kroatengasse gibt es das auch oder in Adnan-Buchen, glaube ich, gibt es auch ein Beispiel. Und ein ganz berühmtes Beispiel gibt es in Niederösterreich, aber da fällt mir jetzt der Name nicht ein.
Weil die Kosten auch gefragt worden sind, also so eine Baumpflanzung nach dem Schwammstadtprinzip kostet relativ viel, kostet 30.000 bis 50.000 Euro. weil man eben die ganzen Einbauten, die in einer Stadt sind, hier sozusagen mit berücksichtigen muss. Das heißt, es ist ja nicht damit getan, dass man Loch buddelt und einen Baum einpflanzt, sondern man muss eben wirklich das Substrat verändern, Platz machen für den Baum, die bestehenden Röhren, die im Boden sind, etwas damit zurechtkommen. Also das ist wirklich sehr viel Arbeit, dass das in Summe dann funktioniert. Also da ist wirklich auch Geld drin.
Genau, die Einbauten gemeinsam mit den Parkplätzen und leider oft auch mal mit dem Brandschutz, das sind so die Dinge, die oftmals Begrünung in der Stadt viel schwerer machen, teilweise sogar verhindern. Da ist es immer wichtig, dass man sich gut auskennt und dass man weiß, was kann man machen, was ist alles möglich. Und drum plädiere ich immer wieder so stark dafür, wenn es dann um diese konkreten Umsetzungen geht, dass man das in interdisziplinären Teams macht, weil da findet man dann eben schon Lösungen, dass es doch möglich wird.
Gut, ich würde dann gerne jetzt zum Ende kommen und mit einer abschließenden Frage hier schließen. Und zwar, wenn du drei Wünsche frei hättest, welche drei wären das?
Ja, also ich glaube...
Zu Klimawandel anpassen.
Ja. Ja, das war mir jetzt schon klar. Also ich würde mir einmal als erstes wünschen, dass es möglichst schnell und möglichst gute Strukturen gibt, die sich mit der Klimawandelanpassung auseinandersetzen. Also auf allen Ebenen, im Bund, in den Ländern und in den Gemeinden. Die Strukturen können dann nicht alleine sein. Darum wäre der zweite Wunsch, dass es die Investitionen auch gibt. Also ich sehe es nicht nur als Geld, das man jetzt einfach ausgibt, um sich an den Klimawandel anzupassen, sondern ich sehe es dann als eine Zukunftsinvestition, die zusammen mit Klimaschutz erlaubt, dass wir Strukturen schaffen dann für klimafreundliches Leben. Und der für mich wichtigste Wunsch ist, dass ich würde mir wünschen, dass jedem und jeder klar wäre, wie er oder sie betroffen ist durch die Klimakrise, weil dann, glaube ich, wäre das Handeln viel leichter und würde es viel leichter vonstatten gehen.
Vielen herzlichen Dank. Wir haben heute sehr viel gelernt, dass es wirklich kompliziert wird und wir vieles noch mitbedenken müssen und dann auch eigentlich am Beginn dieses Prozesses stehen. Und bedanke mich ganz herzlich für dein Kommen.
Danke vielmals, sage ich auch.